Denk einmal daran, wann du zum letzten Mal eine Gemeinde zum allerersten Mal besucht hast. Was hast du dort eigentlich gesucht? Echtheit vielleicht? Ist das hier echt oder ist das nur eine Show? Oder Zugehörigkeit? Tiefe? Treue? Also, keine von denen oder von dieser Wünschen ist falsch. Aber bevor wir fragen, was wir von der Gemeinde wollen, müssen wir eine tiefere Frage stellen. Was will Gott, dass seine Gemeinde ist? Also hat er uns ein Bild davon gegeben, wie er sie gedacht hat? Antwort: Ja, hat er. Eine der klarsten Bilder finden wir hier in Apostelgeschichte 2. Aber wir sollten den Kontext, diesen Augenblick erstmal verstehen. Jesus hat gerade den Heiligen Geist versprochen und etwa 120 Gläubigen warteten in Jerusalem. Und am Pfingsten wurde der Geist ausgegossen. Petrus predigt den gekreuzigten und auferstandenen Christus und 3000 Menschen taten Buße, glaubten und ließen sich taufen. So, an einem Tag, stell dir vor, an einem Tag wuchs, wuchs die Gemeinde von etwa 120 auf über 3000. Boah, nicht schlecht. Aber stell dir die Begeisterung vor und die Fragen. Wie geht's nun weiter? Wie sieht einer vom Geist erfüllten Gemeinschaft im Alltag aus? Lukas antwortet, die Gemeinde sollte wunderbar ungewöhnlich aussehen. Denkt darüber nach, wenn Jesus Christus Menschen ergreift, ein Mensch ergreift, sollte sich ihr Leben so tief und sichtbar verändern, dass die Menschen um sie herum fragen, boah, was ist da denn los? Wie lässt sich diese Veränderung erklären? Nicht, weil Christen unbedingt sonderbar sein wollen, sondern weil das Evangelium ein Leben hervorbringt, das aus dem Boden dieser Welt nicht von selbst wächst. Lukas erzählt uns nicht bloß von 3000 Entscheidungen. Darum geht es nicht. Er zeigt uns eine neue Gemeinschaft. Neues Leben führt zu einer neuen Lebensweise. Sie hielten an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft fest, am Brotbrechen, am Gebet. Sie öffneten ihren Häusern, teilten ihren Besitz, beteten Gott mit Freude an und bezeugten Jesus Christus. Und der Herr fügte täglich Menschen zu ihrer Gemeinschaft hinzu. Das ist kein nostalgisches Bild davon, wie schön, wie alles schon früher denn schöner war. Nein, darum geht es auch nicht. Es ist ein aktuelles Bild davon, wozu der Geist uns macht. Es ist ein von Geist inspiriertes Porträt davon, was das Evangelium tut, wenn es eine Gruppe von Menschen ergreift. Es schafft eine Gemeinschaft, die Gottes unsichtbare Gnade sichtbar macht. Lukas zeigt uns mindestens 4 Merkmale, auf die wir heute Morgen konzentrieren. Eine vom Geist erfüllte Gemeinde ist eine lernende, eine teilende, eine anbetende und eine bezeugende Gemeinschaft. Schauen wir die 4 Punkte an. Erstens eine lernende Gemeinde. Lukas beginnt und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Manche Übersetzungen haben an diesem Punkt, die hielten fest an der Lehre der Apostel. Und das Wort festhalten oder beständig ist wichtig. Sie waren nicht nur ein wenig interessiert oder die waren nicht nur religiös neugierig, sie widmeten sich dieser Lehre ganz. Sie wollten unbedingt lernen. Und was wollten sie denn lernen? Alles, was die Apostel von Jesus gelernt hatten. was er gesagt hat, getan hatte, wie er die Schrift erfüllte, was sein Tod bewirkte, warum seine Auferstehung alles veränderte und wie seine Herrschaft das ganze Leben neu ausrichtet. Und die Apostel waren ganz besonders dazu befähigt, diese Lehre, diese Dinge zu lehren, weil sie mit Jesus zusammen gewesen waren. Sie hatten seine Lehre gehört, sein Leben gesehen und ihn nach seiner Auferstehung lebendig erlebt. Das heißt, der christliche Glaube gründet sich auf Ereignisse, die wirklich in der Geschichte verankert sind. Das ist uns wichtig als Christen. Das Zeugnis dieser Augenzeuge ist für uns im Neuen Testament bewahrt worden. Aber noch etwas ist wichtig. Die Apostel öffnet sich auch das Alte Testament und zeigen, wie die ganze Geschichte auf Christus hinweist. Das sollen wir auch nicht vergessen. Augustinus drückt es treffend aus. Er sagt, das Neue Testament ist im Alten verborgen und das Alte Testament wird im Neuen sichtbar. Beide Testamenten erzählen zusammen eine einzige Geschichte, deren Mittelpunkt Jesus Christus ist. Eine von Geist erfüllten Gemeinde ordnet sich also dem ganzen Wort Gottes unter. Wir kommen am Sonntag nicht zusammen, um ein geistliches Erlebnis zu suchen. Wir kommen, um Gott kennenzulernen. Theologie oder das Bemühen, Gott kennenzulernen, ist ein wenig wie ein Fernglas. Es gibt zwei Gefahren. Wir können sie ignorieren oder auch sie anbeten. Was meine ich? Stell dir vor, dass du stehst an einem Aussichtspunkt in den Alpen. Vor dir liegt ein weites Tal. Dahinter stehen noch Gipfel im Schnee. Und ganz hinter glänzt ein See in der Sonne. Und jemand reicht dir ein Fernglas, damit du das alles erleben kannst. Stell dir vor, dass du sagst, nee, reicht mir. Nein, danke. Ich brauche kein Fernglas. Ich will die Schönheit gar nicht sehen. Boah. Und genauso komisch wäre es, wenn du das Fernglas zu nehmen und dann auf die Linsen zu schauen und denkst, boah, das Glas ist fantastisch. Boah, so klar, so stark, so gut geschliffen. Und dann schaust du nie hindurch. Ein Fernglas hilft dir, die Landschaft klarer zu sehen. Aber man kann sich so für die Linsen begeistern, dass man die Landschaft übersieht. Genauso sollte die Lehre der Apostel uns nicht nur mit Wissen, weiteres Wissen geben. Sie soll uns helfen, die Schönheit von Jesus zu sehen und ihn kennenzulernen. Das macht Erfahrung nicht unwichtig, aber christliche Erfahrung wächst aus christlicher Wahrheit. Je tiefer wir Jesus Christus kennen, desto tiefer verstehen wir und erfahren wir seine Liebe, seine Frieden und seine Freude. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er führt Menschen nicht von Wort weg in eine unklare Lehre dein Intellekt, Spiritualität, sondern immer tiefer in die Wahrheit in Jesus Christus hinein. Diese ersten Gläubigen sagten nicht, ach Petrus, die Predigt war mir zu lang, halt es bitte kurz, geh nicht zu tief. Nein, sie sagten, lehrt uns. Gibt uns Christus, zeig ihm uns, öffnet die Schrift, hilft uns zu verstehen, was mit uns geschehen ist. Dieser Hunger ist selbst ein Werk des Geistes. Ein Kennzeichen geistlichen Lebens ist Hunger. Ich hörte einmal einen Pastor sagen, Tote Menschen haben keinen Hunger. Stimmt's, oder? Lebendige Menschen schon. Wenn der Geist Leben schenkt, schafft er Hunger nach dem Wort Gottes. Und natürlich, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich ist dieser Hunger nicht immer gleich stark. Es gibt Zeiten, in denen ich mich trocken fühle. Morgen, an denen ich die Bibel, kommt mir einfach verschlossen vor. Und stell dir vor, Sonntage, an denen ich in der Predigt einschlafe. Kommt auch mal vor. Es geht nicht darum, ob wir immer dieselbe Begeisterung empfinden. Es geht darum, ob wir gelernt haben, dass wir ohne Gottes Wort nicht leben können. Ein Christ sagt, ich brauche das Wort, weil ich Christus brauche. Ich brauche Korrektur und Trost. Meine Götzen müssen aufgedeckt, meine Vorstellungskraft neu geformt und mein Herz durch die Gnade erwärmt werden. Herr, lass dein Wort mich prüfen, lass deine Wahrheit mich formen. Zweiter Punkt, eine teilende Gemeinschaft. Lukas sagt, dass sie auch in der Gemeinschaft beständig so blieben. Und das Wort an dieser Stelle lautet Koinonie. Es kommt aus dem griechischen Wort, das gemeinsam oder geteilt bedeutet. Es geht um mehr als Bistro nach dem Gottesdienst. Das ist auch nicht schlecht. Es bedeutet, das Leben miteinander zu teilen, gemeinsam teilzuhaben und wirklich zusammenzugehören. Diese Gläubigen besuchten nicht nur dieselbe Veranstaltung und daraus ist Gemeinde. Sie wurden zu einer Familie. Christliche Gemeinschaft geht in zwei Richtungen. Erstens haben wir gemeinsam als Gemeinde Anteil an etwas, nämlich, stell dir vor, am Leben Gott selbst. Johannes sagt, unsere Gemeinschaft besteht mit dem Vater und mit dem Sohn. Paulus spricht von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Durch Christus sind wir in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott aufgenommen worden. Weil wir denselben Vater haben, sind wir wirklich Brüder und Schwestern. Die Gemeinde ist nicht nur eine Organisation, die wir beitreten. Sie ist eine Familie, in die wir adoptiert werden. Durch meine Arbeit bin ich auch ziemlich viel unterwegs. Oft komme ich an Orten mit einer anderen Sprache, anderem Essen, anderer Musik, anderer Kultur. Und dann treffe ich dort Gläubige. Und mitten so in all dem Fremden fühle ich mich sofort zu Hause. Das ist ein Grund, warum ich so gerne mit Gläubigen aus anderen Kulturen Gottesdienst feiere. Über alle menschlichen Grenzen hinweg gibt es eine erkennbare Verbindung. Wir gehören demselben Christus, haben denselben Geist und rufen denselben Vater an. Das ist Koinonia. Das gemeinsame Leben mit Gott wird unter seinem Volk sichtbar. Schau Vers 46 an, wie das aussah. Sie kamen gemeinsam im Tempel zusammen, brachen das Brot in ihren Häusern, sie beteten öffentlich an und teilten persönlich ihr Leben. Sie versammelten sich in großen Räumen und öffneten ihre Häuser. Das klingt so einfach, bis wir merken, was es von uns verlangt. Oder? Die meisten von uns betreten einen Raum nicht automatisch mit der Frage, wem könnte ich heute Morgen dienen? Wir fragen eher, wo sind meine Leute? Bei wem fühle ich mich wohl? Wer teilt meine Interessen, meine Herkunft, meinen Humor? meine politischen Ansichten oder meine Lebenssituation. So oft suchen wir Menschen, die uns Bestätigung, Sicherheit, Ansehen oder einen Vorteil geben können. Aber das Evangelium stellt das Ganze auf den Kopf, komplett. Der Sohn Gottes kam nicht zu uns, weil wir ihm nützlich waren. Er kam zu uns, als wir bedürftig und sündig waren und ganz von der Gnade abhing. Und jetzt lehrt er uns, anderen auf derselben Weise zu begegnen. Das ist besonders, besonders wichtig in einer internationalen Gemeinde und in einer Stadt voller Menschen, die weit weg von zu Hause leben. Viele von uns sind von ihrer weiteren Familie getrennt. Manche haben Länder, Kultur, Sprachgrenzen überschritten. Viele wissen, wie es sich anfühlt, in einer vollen Stadt komplett einsam zu sein. Die Gemeinde soll zu einem Zuhause der Gnade werden. Eons Schwester erzählte einmal, dass sie jeden Sonntag auf den Gottesdienst vorbereitet, indem sie den Heiligen Geist fragt, wem kann ich heute vor oder nach dem Gottesdienst dienen? Wer braucht heute Ermutigung? Wer braucht jemanden, der zuhört? Hilf mir, die Einsamen, die Neuen zu bemerken und erinnere mich daran, auf sie zuzugehen. Stell dir vor, wie das, wenn jeder von uns diese Einstellung hatten, stell dir das vor, wie das unsere Gemeinschaft nach dem Gottesdienst verändern würde. Gemeinschaft braucht bewusste Entscheidungen. Aber zweitens bedeutet Koinonia auch, von dem zu teilen, was Gott uns gegeben hat. So in Vers 44 und 45 verkaufen Gläubigen Besitz und helfen Menschen in Not. Das war kein erzwungener Kommunismus, sondern freiwillige Großzügigkeit, die der Geist bewirkte. Der Gedanke ist einfach. Wenn wir wirklich Familie sind, kümmern wir uns umeinander, auch wenn es uns was kostet. Wir lassen Familienmitglieder nicht durchs Raster fallen. Deshalb haben wir eine besondere Sammlung einmal im Monat für Menschen unter uns, die konkrete finanzielle Hilfe brauchen. Die Menschen um die Christen herum haben oft das bemerkt im Laufe der Geschichte. Tertullian schrieb etwas 150 Jahre nach den Ereignissen in Apostelgeschichte über die erstaunte Aussage von Nichtchristen. Er schrieb, seht, wie sie einander lieben. Das ist Gemeinschaft. Kein Club, kein Netzwerk, nicht eine wöchentliche Veranstaltung, sondern eine Familie, die durch Gnade entstanden ist. Sie teilt das Leben Gottes und das, was Gott ihm gegeben hat. Drittens, eine anbetende Gemeinschaft. Lukas sagt, sie blieben beständig am Brotbrechen und an den Gebeten. Das Brotbrechen weist besonders auf das Abendmahl hin. Das Evangelium wird sichtbar im gebrochenen Brot und so im ausgegossenen Kelch. Christus wurde für Sünder gekreuzigt. Sie kamen nicht nur zusammen, um inspiriert zu werden. Sie kamen, um Tod und Auferstehung von Jesus wieder in die Mitte zu stellen. Sein Leib wurde für mich gegeben, sein Blut wurde für mich vergossen. Mein Leben gründet sich darauf, wie fest ich an ihn halte, sondern darauf, wie sicher seine Gnade mich hält. Viele von uns kommen sonntags voll müde, beschämt, abgelenkt, innerlich kalt, gerade noch so durchhaltend in den Gottesdienst. In seine Güte gibt Gott uns nicht nur weitere Worte zu hören, sondern eine Mahlzeit zu schmecken. Er kommt unsere Schwachheit entgegen und sagt, nimm, iss, erinnere dich, Christus ist für dich, für dich. Und diese Mahlzeit verbindet uns miteinander. Paulus schreibt, weil es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib. Schau noch Vers 42 an. Lukas sagt, die ersten Gläubigen hielten nicht nur an den Brotbrechen fest, sondern auch an den Gebeten. Beachte die Kontinuität von vor Pfingsten, beteten die Jünger, haben wir schon vor einigen Wochen angeschaut. Nachdem Geist ausgegossen worden war, beten sie immer noch. Die Gabe des Geistes machte Gebet nicht unnötig, sondern natürlicher, dringlicher, zentraler. Gebet ist die Sprache der Abhängigkeit. Wir beten, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott Gott ist und wir nicht sind. Deshalb kann Gott auch so kann Gebet so schwer sein. Es stellt unsere Selbstgenügsamkeit in Frage und entlarvt unsere Illusion, alles unter Kontrolle zu haben. Ist ganz ehrlich, wir können predigen als Gemeinde, wir können Dienste organisieren, weise beraten, das Evangelium weitergeben, aber nur kann Gott das Herz öffnen, geistliches Leben schenken, Zerbrochenen heilen, geistliche Tote auferwecken. Eine betende Gemeinde weiß das. Und das überführt mich ganz persönlich. Ich bin viel begabter, besser beim Planen als beim Beten. Ich bin viel besser beim Problem zu analysieren, als sie vor Gott zu bringen. Ich bin viel begabter beim Sorgen, als beim Bitten. Ich sage mit meinem Mund, dass ich an Gottes Kraft glaube, doch mein fehlendes Gebetleben zeigt oft, wie sehr ich meiner eigenen Kraft vertraue. Aber Gott lädt uns nicht zum Gebet ein, um uns zu beschämen. Er lädt uns ein, weil er unser Vater ist. Wenn du 7 Uhr morgens an unsere Tür klopfst, wirst du Eon und mich wahrscheinlich bei einer Tasse Kaffee im Wohnzimmer sitzen sehen. Ich nehme mir Zeit für meine Frau, weil ich sie liebe und gerne mit ihr zusammen bin. Ich nehme mir auch Zeit für eine gute, frisch geröstete, frisch gemachte Tasse Kaffee, weil ich auch Kaffee genieße. Natürlich auf einer niedrigen Ebene. Aber darum geht es. Wir nehmen uns so ganz selbstverständlich Zeit für das, was wir genießen. Vielleicht braucht die Gemeinde, vielleicht brauchst du nicht nur die Überzeugung, oder braucht die Gemeinde nicht nur Menschen, die davon überzeugt sind, dass Gott existiert. Vielleicht ist das, was wir brauchen, diese Entdeckung, dass Gott wunderbar ist. Dass er gut ist, bei ihm zu sein. Jemand fragte einmal eine ältere Christin, wie sie ihre Morgen verbringe. Sie sagte, ich bete, bis ich nicht mehr beten kann. Dann lese ich in der Bibel, bis ich nicht mehr lesen kann. Dann singe ich, bis ich nicht mehr singen kann. Und dann sitze ich einfach still da und lasse mich von Gott lieben. Das ist Gebet. Es bedeutet nicht nur, Gott unsere Liste zu bringen. Es bedeutet, bewusst in die Gegenwart des Vaters zu leben, der uns schon liebt. Viertens, eine bezeugende Gemeinschaft. Zum Schluss, schau Vers 47 an. Sie lobten Gott und waren angesehen bei einem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Lukas benutzt hier das Wort Zeugnis. nicht, aber in Wirklichkeit ist es nicht zu übersehen. Jesus hat versprochen, dass der Geist seinem Volk Kraft geben würde, seine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Also wir haben denselben Geist empfangen und sind Teil derselben Mission. Aber beachte die Gleichgewicht. Also die Gemeinde unterschied sich von der Welt, aber sie isoliert sie nicht von der Welt. Diese Christen waren ungewöhnlich, aber nicht unnötig abstoßend. Sie waren anders, doch in diesem Unterschied lag Schönheit. Die Menschen konnten erkennen, dass sie unter ihnen etwas Echtes gesehen haben. Ihre Lehre, Gemeinschaft, Anbetung, Großzügigkeit und Freude macht Gottes Gnade sichtbar. Und der Herr fügte ihre Gemeinschaft Menschen hinzu. Dieser Satz ist unheimlich wichtig. Der Herr tat es. Die ersten Gemeinden bekehrten Menschen nicht durch kluges Marketing, emotionale Manipulation, Ansehen oder Unterhaltung. Der Herr schickt neues Leben. Er gebraucht ihre Lehre, Anbetung, Großzügigkeit, Gemeinschaft und ihr Zeugnis. Aber der Herr rettete. Das macht uns, das sollte uns als Gemeinschaft sowohl demütig als auch hoffnungsvoll machen. So, es macht uns demütig, weil wir niemanden retten können. Nicht unsere Kinder, Freunde, Nachbarn, Kollegen, nicht die Stadt. Wir können lieben, beten, einladen, dienen und reden, aber Gott, nur Gott kann ein Herz öffnen. Aber manche von uns zögern, über den Glauben zu sprechen, weil sie meinen, sie müssen unbedingt einen Abschluss erreichen. Wir denken, wir müssen das Ergebnis hervorbringen. Aber der Herr rettet. Wir geben Zeugnis. Und das sollen wir tun. Was Gott mit unserem Zeugnis tut, liegt bei ihm. Und jeder Christ kann Zeugnis geben. So in Wahrheit sind wir alle ganz natürliche Evangelisten für die Dinge, die wir lieben. Ein Pastor sagte, wir empfehlen das, was wir schätzen. Überleg mal, wann war das letzte Mal, dass jemand sagt, ach du willst unbedingt die Bilder von meinem Enkel sehen. Ja? Wir empfehlen ein neues, entdecktes Restaurant. Oder hast du gerade den Film gesehen? Das musst du unbedingt sehen. Und dann reden sie eine Stunde davon. Ja, jemand probiert neulich so einen wunderbaren Donut und hat mir sofort gesagt, das musst du unbedingt probieren. Wir sind alle ganz natürliche Evangelisten für die Dinge, die wir am meisten lieben. Wir reden ganz selbstverständlich über das, was uns Freude macht. Könnte Sport sein, könnte Politik sein, weiß ich was. Deshalb lautet die erste Frage der Evangelisation, vielleicht nicht beherrsche ich die richtige Methode, sondern hat Jesus Christus mein Herz neu ergriffen? Ist Jesus Christus mir so kostbar, dass ich ihn anderen unbedingt empfehle? Lukas verbindet die Rettung außerdem damit, zur Gemeinde hinzugefügt zu werden. Der Herr fügte die Geretteten ihre Gemeinschaft hinzu. Das heißt, den Einzelkämpfer Christus, der sagt, ich liebe Jesus, aber ich mache es alleine. Ich brauche die Gemeinde überhaupt nicht. Gibt es in der Bibel nicht. In der Gemeinde beten wir an, dienen, vergeben, tragen Last und wachsen gemeinsam. Das ist manchmal, ganz ehrlich, in jeder Gemeinde ein bisschen chaotisch. Aber nicht optional. Und die Gemeinde wuchs durch Bekehrungen, sollten wir auch nicht vergessen, nicht durch Wechsel. Wer von einer anderen Gemeinde ist es zu unserer Gemeinde? Ihr seid herzlich willkommen. Aber wenn Gläubige von einer Gemeinde in eine andere wechseln, wächst Gottes Reich insgesamt nicht. Das Reich wächst, wenn Menschen, die Christus noch nicht vertrauen, das Evangelium hören, glauben und in seine Familie aufgenommen werden. Deshalb müssen wir die Menschen um uns herum verstehen. Wir müssen ihren Fragen zuhören und die Bibel mit ihren wirklichen Hoffnungen und Ängsten in Verbindung bringen. Unsere Nachbarn versuchen, einen Gott also ein Leben ohne Gott sinnvoll aufzubauen. Und das Buch Prediger zeigt uns, wohin das Ganze führt. Ein Leben unter der Sonne, das immer tiefer in Sinnlosigkeit gerät. Und die Menschen spüren das. Oft leben sie zwischen freudiger Erwartung und dunkler Angst. Ich schließe damit. Vor kurzem habe ich eine christliche Autorin, von Leben mit ihrem siebenjährigen Enkel erzählen. Und eines Morgens sprang der Enkel dann hoch, kam ins Zimmer und rief: Heute könnte der beste Tag meines Lebens sein. Und am nächsten Morgen schlurfte er herein und fragte: Oma, wirst du krank werden und sterben? Boah. So sieht das menschliche Leben ohne Gott aus. Freudige Erwartung und dunkle Angst. Manchmal am selben Tag. Im Leben unserer Nachbarn gibt es echte Freude. Gottes allgemeine Gnade ist dort. Aber darunter bleibt der Schatten. Der geht nie weg. Der Tod kommt. Alles, was sie aufbauen, wird verschwinden. Vielleicht hat die Geschichte, vielleicht das Geschichte oder das Ende der Geschichte, was sie vorgestellt haben, nicht wahr werden. Für diese Angst haben wir gute Nachricht als Gemeinde, als Christen. Jesus Christus kam nicht nur, um Freiheit von Sünden und Tod anzukündigen, sondern um sie zu verwirklichen. Christen haben kein problemloses Leben, aber der dunkle Horizont ist aufgebrochen. Der Tod gewinnt nicht. Nichts, was in Christus getan wird, ist sinnlos. Nichts. Unsere Geschichte als Christen hat ein gutes Ende. Und diese Nachricht müssen unsere Nachbarn hören. Oft ist die stärkste Verteidigung des Glaubens nicht ein einzelner veränderter Menschen, sondern eine ganze Gemeinschaft, deren Leben ohne das Evangelium nicht zu erklären ist. Das heißt, eine Gemeinde, die in einer verwirrten Welt fest an die Bibel hält. Eine Gemeinde, in einer einsamen Welt von Gemeinschaft und Großzügigkeit geprägt ist. Eine Gemeinde, die sich in einer konsumorientierten Welt bestand, an den Tisch des Christus versammelt. Und eine Gemeinde, die in einer hoffnungslosen Welt fröhlich von Jesus erzählt. Eine solche Gemeinde wird zu einem Wegweiser. Christus lebt. Der Geist ist ausgegossen worden. Gnade ist wirklich. Vor kurzem habe ich ein bewegendes Video von einer älteren Ballerina, die an Alzheimer litt. So ein großer Teil ihres Lebens war aus dem bewussten Gedächtnis komplett weg. Stell dir vor, sie konnten an die vielen Menschen, Orten, Aufzeichnungen und Erlebnisse, die ihr Leben so jahrzehntelang geprägt hatten, nichts mehr erinnern. Aber dann spielte jemand die Musik aus Schwanensee. Als die Musik begann, hob sie den Kopf, langsam hob sie die Hände und fing an, die Bewegungen auszuführen, die sie Jahrzehnten zuvor gelernt hat. Ihr Körper erinnert sich an das, was ihr Verstand vergessen hat. Das heißt, die Musik war tief gedrungener als das bewusste Gedächtnis. Sie war ein Teil von ihr geworden. Genau ist, oder das Sollen Gottes Wort, die Gemeinschaft der Gläubigen, Das Abendmahl, das Gebet, die Anbetung im Laufe unseres Lebens in uns tun. Woche für Woche, Jahr für Jahr, legt das Evangelium, die Melodie der Gnade teil, tief in unseren Herzen. Wir hören wieder, dass Christus für uns lebt, für uns starb und für uns auferstand. Wir schmecken wieder, dass sein Leib für uns gegeben und sein Blut für uns vergossen wurde. Wir singen wieder von seiner Treue. Wir beten wieder zu unserem Vater, vergeben einander wieder. Wir tragen wieder die Lasten der anderen. Wir erzählen wieder die Geschichte von Jesus, Woche für Woche. Und langsam, oft ohne dass wir das möglicherweise merken, formt der Geist das Evangelium in uns. Gnade wird so langsam zu einer Melodie, nach der wir leben. Wenn das Leid kommt, und es wird kommen, unsere Kraft nachlässt, unser Gedächtnis versagt oder wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen, erinnert unser Herz vielleicht immer noch an das Lied, das alte Lied, die Melodie der Gnade. Christus ist treu. Christus ist auferstanden. Christus ist für uns. Der Tod wird nicht mehr gewinnen. Und Gnade ist wirklich. Zu einer solchen Gemeinde ruft Apostelgeschichte 2 uns auf. Nicht zu einer beeindruckenden oder modischen Gemeinde, sondern zu einer Gemeinschaft, in der die Melodie des Evangeliums so deutlich zu hören ist und so schön gelebt wird, dass die Menschen um uns herum also anfangen zu fragen, wie lässt sich das erklären? Und wir werden mit Freude antworten, weil Jesus Christus lebt. Sein Geist wirkt. Und seine Gnade hat unser Lied verändert. Beten. Ja, Herr Jesus Christus, mach uns durch deinen Geist zu einer Gemeinde, die lernt, die teilt, die anbetet, und Zeugnis gibt. Schreib das Evangelium so tief in unsere Herz, dass die Gnade zur Melodie unseres Lebens wird. Mach uns wunderbar anders zu einem Volk, dessen gemeinsames Leben deine unsichtbare Gnade sichtbar macht. Und das bete ich im Namen Jesu. Amen.